BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser, zu unserem Ratsch, zu unserem Gespräch heute mit einem Kollegen, den Sie alle sicher kennen, Andreas Bönte, unser stellvertretender Kulturdirektor. Und Sie kennen ihn auch aus vielen Sendungen, aus Diskussionsrunden und aus Beiträgen und aus der Nachtlinie im bayerischen Fernsehen, wo er immer interessante Gespräche hat und mit der Trambahn und seinen Gästen durch das nächtliche München fährt. Heute kehren wir das etwas um. Heute stelle ich die Fragen und Andreas Bönte ist bei mir zu Gast. Und heute geht es um ein großes Thema, ein Herzensanliegen von ihm und ein großes Projekt, das sehr berührend und sehr wichtig ist. Es ist ein Erinnerungsprojekt des Bayerischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit der Stadt München. Und dieses Erinnerungsprojekt heißt Die Rückkehr der Namen und erinnert an durch das von NS-Regime verfolgte und ermordete Münchnerinnen und Münchner und ein Projekt, das diese Namen zurückbringt in unsere Erinnerungen und in unsere Stadt. Und eine aktive Teilhabe von der Bevölkerung ist gefragt an diesem Projekt. Das ist eine sehr berührende und sehr spannende Geschichte, über die wir uns in den nächsten 2 Stunden unterhalten werden, über die Rückkehr der Namen. Wir spielen Musik und dann unterhalte ich mich mit meinem Gast über dieses Projekt, wie lange es an Vorbereitung gebraucht hat, wie es ist, wann etwas stattfinden wird und wer diese Menschen waren, die nur ein Teil darstellen von dem, wer gehen musste, wer umgebracht wurde und wen wir nie vergessen dürfen. Das ist ein aktives Projekt, das mit Demokratie zu tun hat und das ist in Zeiten wie diesen besonders wichtig. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und ich freue mich sehr, dass Sie auch dabei sind. Herzlich willkommen und habe die Ehre, Andreas Bönte. Wir duzen uns, wir kennen uns seit vielen Jahren als Kollege. Schön, dass du mal bei mir zu Gast bist.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank.
Wie ist es denn, ich habe ja eingangs gesagt, du hast ja in der Nachtlinie immer deine Gäste, fährst mit ihnen durch München und unterhältst dich lange und intensiv mit ihnen. Auf der anderen Seite zu sitzen, würdest du nicht gleich am liebsten das Ganze selbst übernehmen?
Nee, da bin ich eher eingeschüchtert. Also das ist schon eine andere Geschichte, wenn man gefragt wird. Also das passiert einem ja ab und zu mal. Da ist dann, finde ich, eher Nervosität da. Aber jetzt gar nicht, weil ich habe jetzt auch nicht Angst, dass böse Fragen kommen. Aber man hat es nicht selber im Griff. Und ich glaube, das ist so ein gewisser Punkt. Aber ich habe jetzt keine Sorge jetzt bei dir oder bei der Sendung.
Unsere Sendung heißt ja auch Habe die Ehre der Ratsch. Wir unterhalten uns und wir unterhalten uns über ein ganz wichtiges Thema des Bayerischen Rundfunks, ein Erinnerungsprojekt. Das ist auch für dich schon im Laufe deines Journalistenlebens und schon auch junger Student ein großes Thema, das dir immer sehr am Herzen gelegen hat. Und dieses Erinnerungsprojekt heißt jetzt Die Rückkehr der Namen. Ich habe kurz schon erzählt, worum es geht, aber es ist natürlich viel sinnvoller, wenn du erzählst, wie überhaupt dieses Projekt, was es ist und wie es überhaupt zustande gekommen ist.
Also ich habe dieses Projekt schon seit Jahren eigentlich immer im Kopf gehabt, vor allem auch immer dann, wenn ich KZ-Gedenkstätten gesehen habe. Und ich war mit meinem Sohn vor ein paar Jahren in Auschwitz und dann hat man einfach gesehen, diese Anlagen, aber die trotzdem oft gar nicht so betroffen machen, weil man sieht ja auch die Menschen nicht, die da ums Leben gekommen sind. Und eigentlich erst so Galerien mit Bildern und wenn man die Lebensläufe von Opfern liest und wenn man sie sieht, wird man eigentlich angesprochen. Also das heißt, da merkt man erstmal, das waren Menschen, die ganz normale Leben gelebt haben. Die waren bei uns in der Gesellschaft, Juden, Sinti und Roma, Behinderte etc. etc. Die lebten ganz normal. Also Kinder waren in der Schule, sie haben zu Hause Familienfeiern gehabt. Und dann kommen die Nationalsozialisten an die Macht und das Leben wird immer schwerer, schwerer, schwerer und dann plötzlich verschwinden sie. Und das wollte ich eigentlich umdrehen oder will ich umdrehen, wollen wir zusammen umdrehen. Das heißt, die Menschen, die verschwunden sind, die Nazis wollten damals auch, dass sie verschwinden, dass man gar nicht mehr über sie redet. Man sollte gar nicht darüber reden, dass sie weg sind. Und diese Namen, diese Personen wieder in unsere Erinnerung zurückholen. Einfach mit dem Sinn darüber nachzudenken, wie ist es damals passiert, ja, auch die Frage zu stellen, wie konnte das damals eigentlich passieren, ohne Anklage, einfach Informationen einfach dann auch zu sammeln. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Ansatz.
Und das ist auch was ganz anderes, wenn man Zahlen hört von ermordeten Menschen, dann ist es eine große Gruppe, wenn wir jetzt einfach mal sagen, 6 Millionen. Aber wenn man die einzelnen Personen sieht, die Frau Rosenthal von nebenan, der Herr Silbermann, Nachbarn, Freunde, Kollegen, Geschäftspartner Und dann bekommen die auf einmal, und das ist genau, was die Nazis eben wollten, den Menschen ihre Identität nehmen, ihr Leben nehmen, ihre Biografie nehmen. Und genau das, glaube ich, holt das Projekt jetzt zurück. Die Rückkehr der Namen und die Rückkehr in das Gedächtnis und in die Erinnerung der Menschen.
Genau darum geht es. Also man kann es ja mal ganz, ganz gut einfach auch verfolgen. Also NS-Überlebende, also sprich Zeitzeugen, haben ja oft die Nummer, also die KZ-Nummer auf dem Arm tätowiert. Und sie waren nur noch Nummern. Man hat ihnen den Namen genommen, man hat ja nicht alles genommen. Und das wieder zurückzudrehen, einfach sagen, dass das Schicksale gewesen sind, einfach ganz normale Menschen aus unserer Bevölkerung, und das wieder ins Leben zurückzurufen, einfach auch vor dem Hintergrund, auch heute ist alles andere als gut. Und sowas darf nie wieder passieren, dass Menschen bei uns, es ging ja nicht sofort mit Verschwinden los, aber zumindest Menschen diskriminiert werden, dass man anfängt, sie zu mobben, dass man versucht, sie aus der Gesellschaft zu drängen. All diese Dinge dürfen einfach nicht mehr passieren, weil wir wissen, was daraus entstehen kann. Und das ist das, was mich immer wahnsinnig bewegt. Also mich bewegt es vor allem immer, wenn ich Kinderschicksale sehe, also Kinder, die einfach am Anfang des Lebens gewesen sind, also die alles noch vor sich hatten. Und die dann plötzlich merken, ihre Eltern können sie nicht mehr schützen. Ich glaube, es ist ein ganz furchtbares Gefühl, wenn man merkt, die eigenen Eltern können eigentlich nicht mehr schützen. Und die Eltern können auch die Kinder nicht mehr schützen. Das ist was ganz Furchtbares. Und die dann einfach einzeln oder zusammen dann in den Tod gegangen sind. Das sind so Dinge, die mich wahnsinnig bewegen. Und ich mir einfach sage, man muss was tun, dass sowas nie wieder geschieht.
Und das Ganze, was geschehen ist, der Beginn war ja so sukzessive, dass man einfach zum Beispiel, das ist ja auch, über die Opfergruppen sprechen wir ja auch noch ausführlich, dass zum Beispiel eben Juden in der Gesellschaft auf einmal bestimmte Dinge nicht mehr tun durften, ihren Beruf nicht mehr ausüben durften, keine Schreibmaschine mehr haben durften, nicht mehr auf Parkbänken sitzen durften. Und so sind sie allmählich aus der Gesellschaft verschwunden. Und dann haben auch weniger Leute gefragt, wo sind die eigentlich? Und das war ja auch dieser perfide Plan, die Menschen auszuradieren.
Ja, vor allem ist es, ich meine, die wenn man heute drüber nachdenkt, ich meine, was ist Antisemitismus? Also warum gibt es den eigentlich? Diese Frage muss man ja heute auch stellen. Wir haben eine riesige Anzahl von Antisemiten bei uns auch in der Gesellschaft, die ja mittlerweile auch wieder offen auftreten, und einfach mal die Frage stellen, wo habt ihr eigentlich euer Problem? Also was ist denn an Juden dran, dass man sie hassen muss oder dass man sie ausgrenzen muss? Und das ist ja so ein Gefühl, was für mich bis zum heutigen Tage völlig unverständlich ist, weil es nur beruht auf irgendwelchen Verschwörungstheorien, auf irgendwelchen Gerüchten, die einfach mit der Realität nichts, aber auch gar nichts zu tun haben. Oder es ist auch Neid dabei. Ja, also wenn man plötzlich dann sieht, ja, da ist ein Jude, der viel Geld hat. Ja, es gibt aber auf der anderen Seite sehr viele Juden, die kein Geld haben. Also das beruht alles irgendwie auf Hörensagen, auf Gerüchten, aber die fallen dann plötzlich in schwierigen Zeiten auf fruchtbarem Boden. Und dann passiert genau sowas. Und das sind diese Dinge, die bis in die Gegenwart hineinspielen. Da nehmen wir beispielsweise Sinti und Roma. Wir haben ein Riesenproblem eigentlich mit dieser Minderheit in der Gesellschaft, weil bis zum heutigen Tage unglaublich viel Rassismus da ist, viel Diskriminierung da ist, die sie auch erleben. Also bis vor ein paar Jahren sind Kinder aus Sinti-Familien automatisch erstmal in die Sonderschule gekommen. Einfach mal so, einfach in die Sonderschule nach dem Motto, die schaffen die anderen Schulen sowieso nicht. Das sind alles solche Dinge, die spielen ja noch in der Gegenwart. Also die haben damals ihren Startpunkt gefunden, ja.
Und dass man seine eigene Identität dann auch verschleiern muss, das sagen ja jetzt auch viele, viele Leute, die sagen, ich komme aus einer Sinti-Familie und darf das gar nicht groß erzählen. Und das ist eigentlich so erschreckend, dass man nicht sagen darf, wer man ist. Das ist ja, klar. Identität ist was ganz Wichtiges für einen. Und seine Identität verschleiern zu müssen als Teil der Gesellschaft, ist ja grausam.
Nein, jeder von uns kennt garantiert jemanden aus der Minderheit der Sinti und Roma, hundertprozentig. Nur viele von denen sagen nicht, dass sie daherkommen, weil sie wissen, dass sie auch bis zum heutigen Tage diskriminiert werden, was ich, wenn sie sich bewerben oder wie auch immer. Oder jetzt finde ich es momentan einfach auch wirklich akut krass, dass einfach Jüdinnen und Juden den Davidstern nicht mehr zeigen, den sie im Hals hängen haben, dass keine Kippa mehr aufgesetzt wird. All diese Dinge, also es ist für mich momentan wirklich, es brennt. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und ich glaube, also ist gar nicht anklagend, aber wir haben momentan relativ wenig Gegenwehr in der Gesellschaft. Und das finde ich schon schwierig. Also vor ein paar Jahrzehnten, wenn solche antisemitischen Dinge in der Gesellschaft gewesen sind, war der Aufschrei in der Gesellschaft lauter. Es ist das Schlimme dran, offenbar gewöhnt man sich an solche Dinge. Es muss immer noch was draufgelegt werden. Und ich glaube, es ist richtig, in diesen Zeiten gegen rechts auf die Straße zu gehen. Absolut total, ich bin da auch mit dabei. Und trotzdem muss aber dieses Thema Antisemitismus immer mitspielen. Es darf Antisemitismus in unserer Gesellschaft nicht geben. Also daran wird auch unsere Demokratie gemessen.
Darf eben auch nicht gesellschaftsfähig sein, wie man so schön sagt. Dass man sich, dass sich jetzt viele Leute trauen, was zu sagen, was sie sich vorher nicht getraut haben, zu sagen, aber gedacht haben. Und das, glaube ich, kommt zurzeit zutage. Und deshalb ist aber auch so ein Projekt, wie der Bayerische Rundfunk jetzt mit der Stadt München mit dir begonnen hat, das Erinnerungsprojekt Die Rückkehr der Namen, so wichtig. Die Rückkehr der Namen hat diesen schönen Titel, ein Erinnerungsprojekt, Andreas Bönte. Und das ist eigentlich, was wir vom Bayerischen Rundfunk gemeinsam mit der Stadt München machen wollen, erinnern, um die Menschen präsent zu machen, die Nachbarn, die Freunde, die Geschäftspartner, die Mitschüler, um zu zeigen, das sind die Leute, warum hat man die deportiert, umgebracht, Menschen wie du und ich. Und das macht es wahrscheinlich verständlicher, dass so etwas nie wieder, und dieses nie wieder ist in letzter Zeit Gott sei Dank wieder präsenter geworden, dass so etwas nie wieder passieren kann. Und dieses Warum haben wir beide auch immer zwischen uns und sagen, wie konnte denn sowas passieren? Durch Wegschauen, durch Dummheit, durch Grausamkeit.
Ja, also ich glaube bei dem Projekt, ich glaube, das ist das Besondere, dass wir es halt personalisieren. Also ich glaube, wir alle kennen die Zahlen der ermordeten Menschen in der Shoah, in dem Holocaust, 6 Millionen Juden alleine, die umgekommen sind und die ermordet worden sind. Nur das ist eine Zahl, man kann sich das immer so schwer vorstellen. Aber in dem Moment, wenn ich eine Person habe und ich kann nachvollziehen, was das für eine Person gewesen ist, wie sie aussieht, was sie gemacht hat, was sie für einen Beruf gehabt hat und was sie für Lebensdaten gehabt hat, dann kann man sich auch besser vorstellen, was das heißt, dass so ein Mensch dann nicht mehr da ist, der einfach dann ermordet worden ist. Und vor allem stellt sich automatisch die Frage, warum eigentlich? Also warum ist diese Person eigentlich ermordet worden? Das ist ein ganz normaler Mensch, wie du, wie ich, wie wir alle. Und das ist das, glaube ich, was diese Botschaft auch sein soll. Also es gibt überhaupt keine Begründung. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, dass so etwas wie die Shoah passieren kann. Und ich glaube, das muss man, glaube ich, immer wieder weitertragen. Und was wir momentan merken, ist, es gibt momentan zwei Umfragen, die belegen, dass gerade diese junge Generation, die sogenannte Generation Z, unfassbar interessiert ist an diesem Thema, an diesem Kapitel der Geschichte. Sie verfügen aber nicht über so viel historisches Wissen und sie fangen auch an zu sammeln. Aber vor allem fragen sie natürlich auch, und das sollen sie auch, ich finde das ganz wichtig, was ist eigentlich in meinen Familien damals passiert? Also gerade dann die Großvater-, Großmutter-Generation einfach mal nachfragen oder noch weiter davor, wie haben die sich eigentlich verhalten? Warum haben die sich eigentlich so verhalten? Und vor allem, warum redet man eigentlich bei uns in der Familie nicht darüber? Und das ist, glaube ich, momentan ein Riesenproblem, was wir in der Gesellschaft haben, dass viele, viele Menschen bei uns in der Gesellschaft nicht verstehen, dass diejenigen, die vorher gelebt haben in der Familie, sehr wohl irgendeine Art und Weise einen Bezug zu diesem Thema gehabt haben. Aber wenn wir das nicht weitertragen, können wir auch keine Verantwortung übernehmen.
Das sind Fragen, die unsere Generation aber auch nicht gestellt hat. Wir sind 15 Jahre nach Kriegsende geboren. Da war immer noch so diese Stimmung, jetzt machen wir einfach so weiter. Ich weiß nicht, hast du deine Eltern gefragt? Die Großeltern, wo wart ihr? Wie habt ihr damals gelebt? Habt ihr Nachbarn, Freunde gehabt?
Also ich habe immer gemerkt gehabt, also von der väterlichen Seite, mein Vater hat eigentlich relativ offen drüber gesprochen, aber auf der mütterlichen Seite habe ich schon gemerkt, dass da immer zugemacht worden ist, dass man nicht drüber geredet hat, bis ich dann selber eigentlich Ende der 90er Jahre durch einen Zufall drauf gestoßen bin, dass mein Großvater mütterlicherseits ein hohes SA-Tier gewesen ist, ein SA-Offizier gewesen ist im Münsterland und dann auch in der sogenannten Reichskristallnacht, dass er damals eine Synagoge angezündet hat. Er war damals auch derjenige, der diesen Sturmtrupp geleitet hat. Und da sind dann auch Menschen ums Leben gekommen. Und das sind für mich Dinge gewesen, die mich natürlich völlig, völlig aus den Latschen gehoben haben. Einfach aus dem Grunde, weil ich seit vielen, vielen Jahren auch davor mich immer bemüht habe, was ich deutsch, jüdisch und überhaupt diese Schicksale einfach auch immer zu sehen. Vielleicht ist es auch so, ein Psychologe hat mir das mal gesagt, wahrscheinlich bin ich in dieses Thema als Jugendlicher reingegangen, weil ich gemerkt habe, in der Familie wurde nicht drüber geredet. Und zwar gar nicht drüber geredet. Und dass man genau dann in der Pubertät in so ein Thema reingeht, wo man das Gefühl hat, irgendwie gefällt das den Eltern nicht besonders. Ja. Und ich weiß heute, meine Mutter hat Gründe gehabt, warum sie nicht drüber geredet hat. Ihr Vater hat sich das Leben genommen und sie war total traumatisiert, weil sie ihn damals gefunden hat, als sie sich das Leben genommen hat. Und deswegen hat sie über diese ganze Zeit nicht mehr geredet. erst 10 Tage, bevor sie gestorben ist, und das war für mich, muss ich schon sagen, sehr bewegend. Da saßen wir im Auto und sie wusste nicht, dass sie 10 Tage später stirbt, sondern sie hatte dann einen Schlaganfall 10 Tage später gehabt. Und plötzlich sagte sie im Auto, drehte sich zu mir hin und sagte, wollte ich dir eigentlich immer schon mal sagen, dein Großvater war ein ganz furchtbarer Antisemit. Also wenn der zum Friseur gegangen ist und da saß ein Jude, ist er wieder rausgegangen, ist zum nächsten Friseur gegangen. Und das war für mich schon irgendwie versöhnlich, dass sie jetzt gemerkt hat, dass ich natürlich diesen Druck gehabt habe, sag doch mal was.
Und dass es ihr vielleicht auch jahrzehntelang auf dem Herzen lag.
Ganz sicher, ganz sicher. Ich bin fest davon überzeugt. Ich meine, sie wusste das genau, aber sie kam selber über diesen, sagen wir, über diese psychischen Wallen nicht drüber, weil sie natürlich dann hätte nicht nur die Nazi-Vergangenheit anschauen müssen, sondern sich einfach auch mit dem Suizid ihres Vaters beschäftigen müssen. Und das ist, glaube ich, schwierig. Sie hatte auch zwischendurch depressive Phasen. Das spricht alles genau in die Richtung. Also heute, muss ich sagen, habe ich Verständnis. Ich habe auch wirklich, wirklich Mitleid mit meiner Mutter. Also heute verstehe ich sie besser als eigentlich zu Lebzeiten, weil ich dann gegen Ende noch diese versöhnliche Zeichen hatte.
Über Täter- und Opferfamilien werden wir auch noch sprechen. Und das ist jetzt unabhängig von den Tragödien der Opferfamilien, wo man, ich weiß es ja auch noch aus meiner Jugend, wo Freunde aus jüdischen Familien immer gesagt haben, da war immer eine Traurigkeit unserer Familie, auch wenn gar nicht drüber gesprochen wurde. Aber wir haben immer gespürt, dass da was ist. Und bei Täterfamilien, und das ist ja auch eines der Filmprojekte hier im bayerischen Fernsehen, in diesem Projekt ist ja auch diese Scham, dass zum Beispiel, wenn deine Mutter sagt, mein Vater war zwar ein strammer Nazi, aber er war ja auch mein Papa, dass du als Kind ja Probleme hast, deine Eltern zu verurteilen, dass du sie ja als Elternteil siehst und nicht als Täter. Und das, glaube ich, ist ja auch vieles, was jetzt erst aufgearbeitet werden kann.
Ja, wir kennen ja auch Schicksale von Kindern von prominenten Nazis, die einfach mehr oder weniger dran zerbrochen sind an dieser Situation. Also zwischen Liebe und Hass. Ich meine, so ein Gefühl durchzuleben, also einen Vater zu lieben und gleichzeitig zu hassen, das zerreißt einen. Und viele von denen haben sehr kaputte Biografien, starke psychische Erkrankungen genau deswegen gehabt. Und viele sind auch daran zerbrochen. Und das ist das Schlimme daran, beziehungsweise das ist die Lehre auch. Diese Nazi-Zeit wirkt einfach so lange nach. Also die Opfer, ist nicht abgeschlossen gewesen mit Kriegsende, sondern es gab noch viele Opfer danach, die einfach durch diese psychische Belastung noch ewig lang damit zu tun gehabt. Und es gab in Tel Aviv, gab es ein Viertel, da waren damals sehr, sehr viele Holocaust-Überlebende, die damals sich dort angesiedelt haben. Und das muss furchtbar gewesen sein, weil die Kinder haben nichts verstanden, warum die Eltern nachts geschrien haben und warum sie sich alle so seltsam verhalten. Das haben sie erst später aufgearbeitet. Und da sieht man auch, dass viele dieser Kinder eben dann eben auch sehr stark psychisch belastet waren. Aber das wird in Israel, Gott sei Dank, wurde das sehr offensiv aufgearbeitet. Aber ich glaube, wir haben auch noch vieles zu tun, um aufzuarbeiten.
Und das ist gerade eben bei diesem Projekt sehr wichtig und von allen Facetten auch beleuchtet. Und das finde ich das Spannende. Wir werden nach der nächsten Musik auch gleich darüber erzählen, wie man mit dieser Seite umgehen kann, des Erinnerungsprojekts. Und das hat eine Faszination, dass man wirklich einen ganz anderen, neuen Art Geschichtsunterricht hat über diese vielen Filme, die da drin sind und auch über das Projekt Pate werden zu können für diese Menschen, deren Namen gerade zurückkehren. Andreas Bönte bei mir zu Gast. Wir sprechen über die Rückkehr der Namen. Jetzt reden wir über das Erinnerungsprojekt, die Rückkehr der Namen. Wie kam es denn überhaupt zustande, Andreas? Abgesehen davon, dass es für dich immer auch im journalistischen Bereich wie auch im privaten Bereich immer schon ein großes Lebensprojekt war, dass man diese Zeit des Nationalsozialismus erklären muss, aufzeigen muss und von allen Seiten beleuchten muss. Aber wie ist überhaupt dieses große Projekt zustande gekommen?
Also die Grundidee, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das habe ich immer im Hinterkopf gehabt. Ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, dass ich einfach beim Fernsehen arbeite und in Bildern denke. Und ich habe mir immer gedacht gehabt, wie kann man in einer Stadt darauf aufmerksam machen, dass man auch ins Gespräch kommt. Und da war eben diese Idee, dass man diese Opfer, Fotos und Lebensgeschichten auf große Tafeln drauf macht, also drauf projiziert und die dann auch getragen werden und die in der Stadt am 11. April in der Stadt, überall in der Stadt verteilt stehen. Und die Leute können auch mit ihnen reden und man kann denen auch erklären oder die Paten erklären auch, um was es sich für Personen handelt, welche Lebensgeschichten sie haben. Als ich mit dieser Grundidee, also an die Geschäftsleitung des Bayerischen Rundfunks herangetreten bin, war überhaupt kein Nachdenken, sondern es hieß sofort, klar, machen wir ein tolles Projekt und das unterstützen wir in jeder Hinsicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben keine Mangelwirtschaft bei diesem Projekt, sondern im Gegenteil, was ich an Wünschen habe, wird auch erfüllt. Und ich sehe das ja auch nicht mehr als mein persönliches Projekt, sondern ich habe eine Grundidee gehabt, aber das ist der Bayerische Rundfunk in Zusammenarbeit mit der Stadt München. Und mittlerweile sind das 90 Organisationen und Schulen, die dieses Projekt mittragen.
In ganz Bayern?
In München, nur in München. Das ist auch ganz bewusst, ist dieses Projekt erstmal auf München konzentriert gewesen, weil hier fing alles an. Also in München fing die ganzen antirassistischen, antisemitischen Gesetze entstanden, letztlich dann auch hier, und hier war die Ideologie, die hier geboren ist. Aber wir haben an dem Tag auch Delegationen aus mehreren bayerischen Städten, die dann auch nochmal mit 20, 25 Tafeln dastehen und an ihre Opfer damit auch erinnern. Und die Grundidee ist dann, dass dann am Nachmittag um 15 Uhr stehen die Paten, wir reden ja bestimmt noch über diese Patenschaften, die Paten mit ihren Plakaten dann in der Münchner Innenstadt oder auch in anderen Teilen der Stadt und kommen dann um 17 Uhr zum Königsplatz, da wo früher die Aufmärsche der Nazis waren. Und da stehen dann diese 1000 oder 1100 Patinnen und Paten stehen mit ihren Tafeln da. Da wird es dann auch schon mal ein bisschen Programm geben und dann machen wir einen Weg der Erinnerung vom Königsplatz über das sogenannte Braune Viertel. Genau, dann zum Odeonsplatz, und da wird es dann nochmal eine große Veranstaltung geben mit Interviews, mit Filmen, mit Jugend-Performances, mit dem Rundfunkorchester, mit dem Chor. Also es machen ganz viele mit. Wir wollen da auch, und sage jetzt mal in Anführungszeichen, ein buntes Programm haben.
Und kein zu betroffenes Programm. Ja. Das liegt dir auch sehr am Herzen, dass du sagst, das soll nicht eine gemeinsame Traueraktion sein, sondern ein Erinnerungsprojekt,
ja.
Wo Menschen sind, soll auch Freude sein. Und es soll ja mit verschiedenen jungen Menschen auch organisiert sein, dass es nicht nur diese Betroffenheit ist und diese schwere Last, die da zu tragen ist, sondern dass einfach wie ein Fenster aufgeht und sagt, das sind die Menschen, stellvertretend 1000 Bürger, stellvertretend wie ganz München, glaube ich, waren es 12.000 Mitbürger, die ermordet worden sind, stellvertretend für viele andere, um Biografien darzustellen und die Geschichte aufgrund dieser, die traurige braune Geschichte aufgrund dieser Biografien zu erzählen. Dann sprechen wir doch gleich über diese Patenschaften. Mhm. Das ist nämlich das ganz Besondere daran, an diesem Erinnerungsprojekt.
Ja, es können einfach Menschen, können Paten sein, Patenschaften übernehmen, eben für diese Opfer, die auf diesen Plakaten sind. Sie übernehmen damit für diesen Tag, und ich hoffe, davor schon, weil sie wissen ja schon viel früher, dass sie die Patenschaft übernehmen und natürlich auch danach einfach ein bisschen auch an diese Person immer wieder erinnern, sich mit dieser Person aber auch auseinanderzusetzen. Was war das für ein Mensch? Was hat dieser Mensch gemacht? Wie hat er gelebt? Einfach sich ein bisschen reinzufühlen, um auch ein bisschen empathisch zu begreifen, was ist diesem Menschen eigentlich passiert und warum musste der eigentlich gehen? Und das ist so eine aktive Erinnerungsarbeit, einfach in Biografien reinzugehen, aber dann einfach auch für diesen Menschen zu stehen und vielleicht auch diesem Menschen damit auch eine Stimme zu geben.
Und an diesem 11. April dann mit einer Erinnerungstafel dazustehen, vor dem ehemaligen Wohnhaus oder vor der Adresse, die
weil man das recherchieren konnte oder auch an anderen Positionen der Stadt, genau.
Also statt Stolpersteinen hat man ein Plakat in der Hand und sagt, da hat die Person gewohnt, da hat der Höllreiner gewohnt, da hat die Frau Ellwanger gewohnt, und zu sagen, hier sind sie gewesen und hier stehe jetzt ich als Pate oder als Patin. Genau. Und das ist eben auf der Projektseite, auf der BR-Projektseite Rückkehr der Namen, ist eine Karte, und dann kann man richtig eingeben über einen Filter, für welche, entweder man kann sich sowieso alle Personen anschauen, was man automatisch tut, um wirklich die Menschen kennenzulernen. Und ich habe bei mir selber gemerkt, das ist ja fast so, als ob man jemanden begrüßen würde.
Ja.
Dass man auf einmal diese Menschen namentlich sieht und mit Fotos sieht. Das sind meistens die Kennkarten. Und dann macht das sehr viel mit einem.
Ja.
Man lernt sie zwar nicht kennen, aber man sieht die Menschen, die einfach in der Stadt gewohnt haben und die verschwinden mussten.
Ja,
und da kommt dieses Warum. Warum klar, eigentlich?
Richtig. Also jede Patin und jeder Pate hat natürlich auch noch die Möglichkeit, noch weiter zu recherchieren.
Mhm.
Also die Grunddaten, muss man sagen, da sind wir auch sehr, sehr dankbar. Die Grunddaten haben wir von der Stadt München gekriegt. Die Stadt München war immer schon denke ich mal, sehr führend auch in Deutschland, was die Archive angeht, was das Recherchieren der Opfer angeht. Sie haben ja auch dieses tolle Opferbuch. Mhm. Und da arbeiten wir zusammen mit der Abteilung Public History hier in München, die wirklich auch wirklich mit voller Kraft, mit vollem Einsatz uns da unterstützen, die ganzen Biografien, Fotos, alles zur Verfügung gestellt haben, aufgearbeitet haben. Und das ist wirklich eine fantastische Geschichte, einfach um sich zu identifizieren mit diesen Personen, ja.
Man kann eben auf dieser virtuellen Karte, man kann sogar eingeben, dass man jemand aus seinem Stadtviertel sucht.
Genau.
Ob es eine ältere Person ist oder eine jüngere Person ist. Und das ist dann, die Verantwortung wächst mit diesem Anschauen der Karte und sich für jemanden zu entscheiden und zu sagen, da übernehme ich eine Patenschaft, als ob die Person ein Familienmitglied werden würde, wo man recherchiert und nachschaut, wer war der, wo hat die Person gewohnt, wie alt ist sie geworden, warum ist diese Person deportiert worden oder hat Suizid begangen, wer ist dieser Mensch? Und man verweilt sehr lange auf dieser Karte. Also ihr habt sie ja zusammengestellt, aber ich war gestern sehr lange damit beschäftigt, Menschen in Anführungsstrichen kennenzulernen.
Ja, ich glaube, das ist auch das, was uns gespiegelt wird, eben auch von Patinnen und Paten, die das machen. Das ist ja dann auch ein sehr bewusster Prozess. Mhm. Man nimmt ja auch eine gewisse Verantwortung. Aber wir merken deswegen, ich sage jetzt mal so, wir sind fast schon jetzt im Endspurt der Vergabe der Patenschaften, weil wir haben, glaube ich, 1071 Patenschaften, die wir übergeben können, die wir angeboten haben. Und davon sind jetzt schon, würde ich sagen, über 900 schon vergeben. Und das ging in einer wirklich rasenden Geschwindigkeit, weil wir mehr am Schulen zum Beispiel waren wahnsinnig interessiert daran, gerade mit jungen Leuten, dass die Schülerinnen und Schüler, junge Leute dann eben als die Patenschaften zu übernehmen. Aber eben auch Berufe. Wir haben zum Beispiel ja auch die Landtagspräsidentin, die Ilse Aigner, die sofort gesagt hat, sie macht da auch mit. Und sie haben sich auch bewusst dann eben auch entschieden, dann verfolgte Politikerinnen und Politiker die Patenschaft selber zu übernehmen. Sie wird auch selber mit einem Schild dann auch da sein, was ich auch ganz toll finde, dass einfach auch prominente Menschen da mitmachen und damit auch diese Verantwortung dann übernehmen. Ja, das ist, also ich bin eigentlich am meisten gerührt, bin ich eigentlich immer über die jungen Menschen, also Schulen, die sich damit beschäftigen, junge Leute, die sich beschäftigen, die einfach die richtigen Fragen stellen. Und wir haben ja einmal im Jahr haben wir eine Veranstaltung im Münchner Volkstheater. Das ist am Abend, heißt das Gespräche gegen das Vergessen, über Tag heißt das der Tag der Quellen. Und über Tag sind das über 1000 Schülerinnen und Schüler, die sich mit Texten aus der NS-Zeit beschäftigen, sich gegenseitig Theaterstücke, Lesungen dann machen, um den anderen Schülerinnen und Schülern das einfach zu vermitteln, was damals passiert ist. Und das ist zum Teil wirklich echt berührend. Wir hatten jetzt das Thema Sinti und Roma gehabt und da waren Jugendliche auf der Bühne, die haben eine Performance gemacht, wo wir alle mit offenem Mund dastanden. Der Romani Rose, also der Vorsitzende des Zentralrats der Sinti und Roma in Deutschland, der danach zu mir hingekommen ist, hat gesagt, sowas hat er noch nie erlebt, wie junge Leute sich plötzlich damit beschäftigen. Aber eben nur, weil sie direkt an diese Schicksale rangegangen sind. Mhm. Sie haben sich direkt mit diesen Menschen beschäftigt. Das ist nicht so eine amorphe Gruppe, das sind eben, wie gesagt, Juden, das sind Sinti und Roma, sondern ganz bewusst, das ist, sag jetzt mal, Hugo Höllenreiner, der einer der namhaftesten Opfer gewesen ist, aber der überlebt hat. Und das sind solche Dinge.
Und sich lange engagiert hat.
Sehr lange engagiert hat, der ein furchtbares Schicksal hatte, weil er Opfer des Nazi-Artes Mengele in Auschwitz gewesen ist. Und das sind so diese Dinge, da merken wir plötzlich, wie die Schülerinnen und Schüler, die jungen Menschen plötzlich auf der Bühne so kämpferisch waren. Also da waren wir plötzlich alle, wow, also das ist wirklich Einsatz. Also nicht nur passiv was aufnehmen, sondern einfach auch mal zu sagen, das übernehmen wir als Aufgabe für unsere Generation. Und wenn wir das hinkriegen, also wir kommen nachher nochmal drauf, für mich ist das ja nicht nur ein Erinnerungsprojekt, sondern es ist ein Erinnerungs- und Demokratieprojekt. Das heißt, wenn wir jetzt momentan nicht merken, dass vor allem auch die jungen Menschen sich jetzt für diese Demokratie engagieren müssen, weil das ist ihre Demokratie. Mhm. Da sind viele dabei, da bin ich sehr, sehr hoffnungsfroh. Und ich glaube, man muss die stille Mehrheit, die muss man noch aufrütteln. Wobei man sagen muss, unsere Generation ist jetzt gerade auch nicht die lauteste Generation momentan. Also alle müssen wir lauter sein, alle müssen wir uns mehr engagieren. Aber ich habe ein gutes Gefühl bei dieser jungen Generation, da sind viele dabei, die wirklich toll sind und die auch in eine gute Richtung gehen.
Aber da kann das Projekt eben des Bayerischen Rundfunks andere Projekte initiieren, beeinflussen, jungen Menschen einfach diese Projekte übergeben und sagen, bitte macht doch. Gemeinsam, was Gemeinsames draus, engagiert euch, tut was. hätten wir vielleicht in unserer Generation auch gern gehabt.
Ja, es gab es auch in Teilen durchaus. Aber ich glaube, das hing damals dann, also ich sage es mal, ich glaube, das war auch so eine Zeit, bis zur Wiedervereinigung, glaube ich, gab es immer nur dieses eine Thema, also Ost-West. Also du bist dafür oder du bist gegen den Kommunismus. Also das war viel überlagert. Und es war natürlich auch noch, muss ich sagen, so in den 70er Jahren, bis auch in die 80er, 90er hinein, dass einfach die Mehrzahl der Menschen in Deutschland immer gesagt hat, wir wollen uns einfach mit dieser Geschichte nicht mehr befassen. Und wie schwierig war das oft auch für Menschen, die sich mit dieser Vergangenheit befasst haben, die dann angefeindet worden sind, mach jetzt diesen Deckel nicht wieder auf, den haben wir jetzt schön zugemacht, wir haben das Wirtschaftswunder gehabt, uns geht's allen gut. Das hält aber nicht. Das hält nicht.
Ja. Welche Projekte zu diesem großen Projekt, zu diesem großen Erinnerungsprojekt gehören, darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Es wird nämlich viel Versöhnliches auch gezeigt. Es ist nicht nur die Betroffenheit, auch in vielen Filmbeiträgen, die mit der Webseite verlinkt sind, sondern es ist auch sehr viel Versöhnliches dabei von beiden Seiten. Und das finde ich gerade den großen und wichtigen demokratischen Gedanken bei dieser ganzen Geschichte. Die Rückkehr der Namen, ein großes Projekt. Und ich habe gerade vor der letzten Musik gesagt, in vielen Facetten, also diese Website oder dieser Unterteil von unserer BR-Seite ist sehr faszinierend, weil viele Filmprojekte und viele Filmbeiträge drin sind, immer so in 45 Minuten Länge, sind so faszinierend, dass man viel versteht und man ist nicht nur betroffen, man ist aber auch berührt. Und das, was ich gerade eben gesagt habe, das hat auch so was Versöhnliches, zum Beispiel wie der Leon Weintraub, ein Herr mit 97 oder fast 98 Jahren, der in einem Park sitzt, elegant und klug und sich mit einem Tätersohn und einem Täterenkelin unterhält. Und die drei unterhalten sich über den Nationalsozialismus und was in ihren Familien war. Und da ist so viel Wärme und Verständnis und Versöhnliches. Das fand ich auch einen von diesen vielen Filmbeiträgen einen sehr berührenden Beitrag. Und das ist dir, glaube ich, ein großes Anliegen gewesen, alle Seiten zu zeigen.
Ja, das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, deswegen haben wir auch diese ganze Sammlung dann auf unserer Homepage, also auf die Rückkehr der Namen, die man ja auch ganz gut über br.de dann auch anklicken kann. Dass wir da alles irgendwie auch sammeln und reinlegen, was wir gemacht haben und was wir jetzt aber auch parallel zum Projekt machen. Und Leon Weintraub ist natürlich eine unglaubliche Person, der Arzt ist, der in Auschwitz gewesen ist, der dann nach Polen gegangen ist, weil er ursprünglich aus Polen gekommen ist, ist dort Arzt geworden und wurde bei den Sozialisten wieder diskriminiert, weil er Jude gewesen ist. Und dann musste er da wieder ausreisen. Also er hat eine furchtbare Biografie und ist aber einer von denjenigen, ich muss schon fast sagen, bin wie befreundet auch mit ihm. Er ist verständnisvoll, er ist versöhnlich, er versucht auch wirklich vieles zu erklären und sagt auch immer wieder bei den jungen Menschen, bei denen er auch zu Gast ist in Schulen, ihr seid nicht schuld dran. Also macht euch jetzt ja nicht den Kopf, ihr habt gar nichts gemacht, sondern es geht einfach nur darum zu verstehen, was damals passiert ist und dass sowas nicht wieder passiert. Und das ist die Hauptbotschaft eigentlich aller Holocaust-Überlebenden. Wir haben ja auch diese Serie Zeugen der Zeit. Es ist eigentlich immer die gleiche Botschaft. Versteht, was passiert ist, und sie können das wirklich ja toll erzählen, die Zeitzeugen, und dann aber trotzdem immer wieder sagen, tut alles dafür, dass so etwas nie wieder passiert. Achtet darauf, auch auf die Anfänge. Das ist die Botschaft, das ist das Erbe, das ist das Testament dieser Menschen, und das finde ich so wichtig, dass wir das auch weitertragen und letztlich auch erfüllen.
Das sind ja auch die letzten Zeitzeugen, die da porträtiert sind. Und da kann man wirklich nur an die Jugend appellieren, redet mit euren Großeltern und hört zu.
Es gibt ein tolles Projekt von jungen Leuten im nordrhein-westfälischen Bereich, die hatten wir mal in der Sendung gehabt. Die nennen sich selber Zweitzeugen. Das heißt also, sie bezeugen, dass sie sozusagen sind die Zeugen der Zeitzeugen. Und sie machen ein tolles Projekt, die vermitteln Kontakte zwischen Schulen, zum Teil sogar Grundschulen und dann eben auch Holocaust-Überlebenden, die heute auch in Israel immer noch leben, sind immer noch einige, die auch in Israel leben, versuchen auf diese Art und Weise einen Kontakt aufzunehmen, die sich dann auch wirklich hinreißende Briefe schreiben, jetzt natürlich auch zum Teil dann mal Schalten zusammen machen. Und sie nennen sich eben Zweitzeugen. Sie sind die Zeugen der Zeitzeugen. Und sowas finde ich, damit kann ich auch persönlich ganz gut umgehen mit so einer Begrifflichkeit.
Wobei zum Beispiel die letzten lebenden Zeitzeugen, die ja alle hochbetagt sind, auch teilweise im hohen Alter erst angefangen haben zu erzählen, wie ein leider verstorbener Max Mannheimer, der auch im hohen Alter dann in Schulen gegangen ist, mit jungen Menschen gesprochen hat, oder dieser verehrenswürdige Leon Weintraub, der dieses Versöhnliche so berührend zeigt, auch in diesem Gespräch, wo die einander einfach zuhören.
Ja, ich glaube, die Zeitzeugen, sie haben deswegen auch spät darüber berichtet, über ihre Zeit, weil sie es erstmal selber manchmal auch gar nicht ertragen konnten. Bei Max Mannheimer war das ja wirklich so, er hat es ja wirklich unter dem Deckel gehalten und dann eigentlich erst bei einer Krankheit, die war im Krankenhaus gewesen und gedacht hatte, er lebt nicht mehr lange, dann hat er gedacht, das muss ich jetzt irgendwie alles runterschreiben. Und viele wollten einfach ihre Familien schützen. Ich glaube, die meisten wollten auch einfach nicht erzählen, damit die nachfolgende Generation in ihren Familien nicht überfordert wird durch diese Berichterstattung. Was ich heute eigentlich als ein Defizit sehe für uns selber, ist, ich glaube, wir hätten viel früher auch anfangen müssen, auch Zeitzeugen auf der Täterseite zu interviewen. Wir hätten viel mehr fragen müssen, wie kam es dazu, wie konnte das passieren, was habt ihr im Kopf da eigentlich gehabt und warum seid ihr diesem wahnsinnigen Hitler eigentlich gefolgt? All diese Dinge, ich glaube, das haben wir ein bisschen verpasst, weil wir dann doch immer gedacht haben, nein, also die Opfer sind die wichtigen und wir müssen die Opfer berichten lassen. Aber ich glaube, wichtig ist auch, um eine Diktatur zu verstehen und wie eine Diktatur funktioniert hat, muss man letztlich auch die Täter fragen. Und das haben wir vielleicht ein bisschen versäumt. Ja, das kann man nicht wieder gut machen, das können wir auch wieder nicht nachholen, aber es ist, wie es ist. Hat Gründe gehabt, warum wir es so gemacht haben. Wir müssen uns halt jetzt über andere Quellen das erschließen, was wir wissen wollen.
Von der Täterseite in diesen Filmbeiträgen ist nur das Gespräch, dieses Dreiergespräch mit einem Sohn, mit dem ich sehr mitgelitten habe, diese Last, die man dann trägt als Sohn und der Enkelin. Aber ansonsten sind sehr viele Zeitzeugen, die als Kinder zum Beispiel in KZs waren.
Ja. Also ich hatte vor vielen, vielen Jahren, habe ich mal eine Diskussion gehabt zwischen einem jüdischen Opfer und dem Sohn dieser Nazi-Größe Bormann. Und das war, weil der Sohn selber war, hat wahnsinnig gelitten darunter. Und man merkte auch, es war ihm wirklich ein Bedürfnis, auch ins Gespräch zu kommen. Der ist auch in Schulen gegangen. Aber man merkte ihm natürlich an, er war zerrissen, weil er auch sagte, er kann nicht sagen, dass er seinen Vater nicht geliebt hat. Das kann er nicht sagen. Und auf der anderen Seite hat er seinen Vater aber auch gehasst für das, was er getan hat, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Und das kam bei ihm wahnsinnig raus. Das muss man sagen, das ging vielen so. Vielleicht wäre es auch gewesen, wenn wir Täter gefragt hätten, dass die meisten wahrscheinlich auch gesagt haben, wir reden nicht drüber, aus Scham und viele Täter sind ja auch im Leben in Familien und die wissen zum Teil gar nicht, dass die Täter das gemacht haben. Ja, aber diese Perspektive, ich glaube, die muss man mehr übernehmen. Also das heißt, nicht immer nur auf die Opfer zu schauen. Das ist ja heute auch so. Gibt es antisemitische Anschläge, gibt es antisemitische Taten? Was machen wir oft auch als Medium? Wir gehen natürlich dann zu den jüdischen Gemeinden und fragen mal, wie geht's euch damit? Aber eigentlich ist das nicht der richtige Weg. Eigentlich müssen wir die politisch Verantwortlichen stellen und sagen, wie konnte das passieren? Das ist einfach eine andere Perspektive. Das heißt, die Problematik ist, alle Opfergruppen, die da sind, aus der NS-Zeit, sind alle nicht als Opfer geboren. Das ist bis zum heutigen Tag so. Jüdische Mitbürger und Mitbürger sind keine Opfer von Geburt an, sondern sie sind ganz normale Menschen wie wir auch, aber wir machen sie natürlich oft zum Daueropfer. Und das ist so schade, weil die jüdischen Gemeinden, weiß ich, sie wollen eigentlich mehr nach außen zeigen, was sie in der Gesellschaft machen. Sie haben Kultur, sie haben Sport, also Maccabi, die Sportvereine, sie machen tolle Musik, moderne Musik, traditionelle Musik. Sie machen ganz tolle Sachen, sie kriegen es aber nicht rüber, weil sie eigentlich immer und immer wieder, auch durch die antisemitischen Anschläge, immer und immer wieder in diese Opferrolle rutschen. Und das ist fatal, das ist so wie so ein Teufelskreis.
Und man mag ja auch als Jude nicht immer der Jude sein, sondern einfach der Huber, der Meier, der Müller, selber. Genau. Ich definiere mich ja auch nicht dadurch, dass ich jetzt welche Religionszugehörigkeit habe, wie ich aussehe, wer ich bin, was ich beruflich mache, sondern möchte man sich doch seinen Lebensstil, seinen Charakter, seine natürlich, Freunde, doch seine natürlich, Familie definieren und nicht als Zugehöriger zu irgendeiner Religionsgemeinschaft. Deswegen kann man seine Religiosität leben. Und das ist ja auch in der Demokratie wichtig, dass jeder seine Religiosität leben kann, wenn er nicht andere damit einengt.
Religionsfreiheit ist ein Grundrecht bei uns. Und nochmal, das, was du auch gerade angesprochen hast, ich glaube, viele Leute haben wirklich ein völlig falsches Bild von Juden. Also ich meine, bis zum heutigen Tage, glauben viele Leute immer noch, die Juden, die damals ermordet worden sind, waren fast alles irgendwie reiche Leute, die Geschäfte gehabt haben und was weiß ich. Wenn man allein nach Unterfranken geht, in Unterfranken lebten damals unfassbar viele Juden. Das war damals eines der großen Zentren des jüdischen Lebens in Bayern. Die meisten von denen waren am Land draußen. Die waren Landwirte, die haben kleine Pferdezuchten gehabt. Sie lebten zum Teil wirklich in grausamer Armut. Und das ist das, was auch der Josef Schuster immer sagt, der Zentralratsvorsitzende. Das ist immer noch, wir vermitteln immer noch ein falsches Bild von Judentum. Juden sind ganz normale Menschen. Also ganz normale Menschen, die haben Berufe, die sind Handwerker, wie du gerade gesagt hast. Und manche sind dabei, die eben dann auch Ärzte sind oder Universitätsprofessoren. Ich glaube, das Entscheidende ist, glaube ich, was viele Leute nicht wissen, in jüdischen Familien ist es einfach so, ich glaube, das hängt mit ihrer langen, langen Geschichte zusammen. Sie waren immer unter Druck. Über 2000 Jahre sind sie immer unter Druck. Sie haben nie in ihrer Heimat gelebt. Und dadurch war das immer so, dass das Bildungsideal war, wir müssen besser sein als die anderen, um einfach auch in diesen Gesellschaften zu überleben. Sie waren ja nie richtiger, ernsthafter Teil einer Gesellschaft. Aber sie mussten immer besser sein als die anderen. Wenn man heute noch in jüdischen in Familien ist und mögen sie noch so arm sein, sie geben alles Geld, was sie haben, für die Bildung ihrer Kinder. Und das ist, glaube ich, das, was dann wiederum Neid erzeugt. Da sind dann Leute dabei, die dann wirklich, was weiß ich, Betriebswirte sind, Ärzte sind, Mediziner sind, alles Mögliche sind. Aber das hat Gründe. Das hat immer Gründe. Die Familien tun auch was dafür.
Und Bildung ist so ein hohes Gut.
Absolut, absolut.
Hält einen vielleicht auch davon ab, selbstständig zu denken und kein Mitläufer zu werden. Und das ist das Gefährliche.
Klar. Absolut. Ich finde Bildung ist das A und O, weil wenn man auch nicht weiß, sagen wir mal, über das jüdische Leben oder über das Leben von Sinti und Roma, also auch zum Teil die Religion nicht kennt, alles Mögliche nicht kennt, dann entstehen natürlich genau diese Verschwörungstheorien, die dann da sind, weil man es nicht besser weiß. Bei dem jüdischen Leben ist es zum Beispiel so, ja, wir vom Fernsehen können keinen jüdischen Gottesdienst übertragen, zum Beispiel, was wir sonst bei katholischen oder evangelischen Gottesdiensten machen, weil es nach dem jüdischen religiösen Recht einfach nicht möglich ist. Wir können am Schabbes sozusagen einfach, können wir das nicht machen, weil das sind bestimmte religiöse Gesetze, die wir genauso einhalten müssen. Aber dann heißt es dann immer so, ja, was passiert denn dann da in den Synagogen? Was Geheimnisvolles, was Furchtbares. Das ist völliger Unsinn. Man kann ja selber auch als Nicht-Christ, als Nicht-Jude kann man, oder als Christ kann ich ja sogar an Gottesdiensten teilnehmen. Nur ich kann da nicht mit der Kamera rein. Und das sind alles so Dinge, so entstehen immer seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten entstehen genau diese Dinge. Und das ist immer so schwierig, wenn man es nicht weiß und nicht kennt, obwohl es so spannend ist, sich mal mit koscherem Essen zu beschäftigen. Was ist koscheres Essen? Schmeckt übrigens sehr, sehr gut. Wer glaubt, es schmeckt nicht gut, es schmeckt hervorragend. Das sind so Dinge einfach, wo ich sage, wir müssen da mehr tun.
Und man muss ja nicht koscher essen. Ich habe auch jüdische Freunde, die sagen, ich mag halt nicht koscher essen oder wir feiern den Schabbes nicht oder ja, sonst irgendwas. Ja, so, das ist eben genau, was du sagst, dieses Leute abzugrenzen, zu sagen, die leben einen ganz anderen Lebensstil. Und das macht dieses Projekt eben auch, Menschen sichtbar und zu sagen, so leben viele, genau. So lebt man aktuell als jüdischer Mensch in Deutschland, in Bayern, in München. Das sage ich auch schon wieder, jüdischer Mensch, das mögen Juden nämlich auch nicht. Ah, Jud.
Ja, klar.
So lebe ich als Jude in Bayern, als Münchner. Und das ist ja auch bei diesen Namen. Das sind Münchner Leute, Geschäftsleute oder nicht. Oder aus allen Berufsgruppen, ein Herr hat im Ersten Weltkrieg, ist schwer verletzt worden und hat dann in München gelebt. Und dann ist er deportiert und ermordet worden. Und dann steht immer wieder dieses Warum drüber.
Klar.
Oder irgendeine liebe Mama, die Lebensmittelladerl hier um die Ecke gehabt hat in der Seidelstraße, die bestimmt niemand was getan hat. Wir wollen ja jetzt nicht so die große Betroffenheit schüren, haben wir ja gesagt. Das ist ja ein Erinnerungsprojekt. Ja, und es ist so wichtig, um wirklich Menschen einen Namen zu geben. Und dieser Begriff ist ja auch auf der Website, diese Entmenschlichung, die angedacht war, dass Menschen verschwinden, dass man sie ausradieren kann. Und dieses Erinnerungsprojekt bringt wenigstens die Namen zurück. Welche 1000 Personen ausgewählt worden sind, darüber reden wir noch nach den 11 Uhr Nachrichten. Und was auch interessant ist, was vielleicht viele auch nicht wissen, welche Opfergruppen es gegeben hat. Dann sprechen wir auch noch darüber, warum es der 11. April ist. Und auch über schöne Dinge, wie wir dieses vielleicht nicht feiern wollen, aber gemeinsam begehen wollen. Dieses Erinnerungsprojekt, die Rückkehr der Namen. Andreas Bente bei mir zu Gast, denn nach den 11er Nachrichten unterhalten wir uns weiter.
BR Heimat, Habe die Ehre.
Habe die Ehre zum zweiten Teil von unserem Ratsch heute mit Andreas Bönte, der das große Projekt mit dem Bayerischen Rundfunk ins Leben gerufen hat und mit der Stadt München die Rückkehr der Namen. Ein Erinnerungsprojekt, wo seine Idee dahinter steckt, weil er sich seit den 80er Jahren wirklich als stellvertretender Programmdirektor Kultur des Bayerischen Rundfunks und als Journalist mit Erinnerungskultur und demokratischen Werten beschäftigt, mit Gesprächen gegen das Vergessen, der Doku-Reihe Zeuge der Zeit oder der Reportagerei Demokratie verstehen. Dieses Erinnerungsprojekt, die Rückkehr der Namen, will aber nicht nur an Menschen erinnern, die durch das NS-Regime verfolgt und ermordet worden sind, sondern es will auch den aktiven Einsatz für Demokratie, Toleranz und eine offene Gesellschaft werben. Und darüber haben wir schon in der ersten Stunde gesprochen und werden uns auch jetzt noch drüber unterhalten. Am 11. April ist der Tag, an dem dieses Projekt ganz präsent werden wird. Wie vieles zustande gekommen ist, darüber haben wir uns schon in der ersten Stunde unterhalten. Und welche Projekte drumherum sein werden, darüber reden wir auch jetzt in der zweiten Stunde. Ich freue mich, dass mein Gast noch da ist, und ich freue mich, wenn Sie zuhören, wenn Sie die erste Stunde versäumt haben. Sie können auch später dann den Podcast hören bei uns br-heimat.de. Das Projekt Rückkehr der Namen ist jetzt schon präsent bei uns auf der BR-Website, Andreas Bönte, aber der wichtige Tag wird dann, das Ganze wird bündeln in dem 11. April. Der 11. April ist jetzt aber nicht ein Gedenktag, sondern der ist einfach ohne irgendwelche Zusammenhänge festgesetzt worden, damit nicht irgendeine Konnotation ist und sagt, das ist der Gedenktag, da ist das Ende des Krieges, Anfang des Krieges, Beginn des Holocaust, Reichspogromnacht. Nacht ist es unabhängig von allen anderen Terminen, dieser 11. April gewesen.
Also das war von Anfang an auch so, ich wollte das nicht hinlegen auf einen der Gedenktage, weil ich immer finde, man macht es sich manchmal leicht, man macht dann, was ich, den Holocaust-Gedenktag, und dann hat man am nächsten Tag wieder ein anderes Thema, sondern dieses Thema muss ja immer irgendwie präsent sein. Aber eigentlich, warum der 11. ist, es hat was mit Fußball zu tun. Und zwar die Stadt München, die sich wirklich wahnsinnig engagiert, auch das Kreisverwaltungsreferat, auch die Polizei. Wir haben gesucht einen Termin, auf dem wir an dem Königsplatz und auch am Odeonsplatz sein können. Und da blieb leider nur noch der 11. April, aus den Gründen heraus, weil die Plätze nachher alle vorbereitet werden. Die Stadt München bereitet sich auf die Europameisterschaft vor. Da mussten wir noch schauen, die jüdische Feiertage, Pessach, Ostern und so weiter. Und dann ging das wirklich auf den 11. April. Aber das ist total in Ordnung. Mhm. Wir sind völlig zufrieden und begeistert, dass es der 11. April ist, dass wir überhaupt einen Termin gefunden haben. Ist nicht einfach für so eine Stadt, muss man auch sagen, organisatorisch.
Und wie läuft dieser 11. April jetzt eigentlich ab?
Also der 11. April, ich habe es vorhin schon mal gesagt, am Nachmittag um 15 Uhr stehen die Paten mit ihren Schildern in der ganzen Stadt. Man trifft sich dann um 17 Uhr auf dem Königsplatz, man sammelt sich da mit allen Patinnen und Paten. Und da hoffen wir schon, dass da auch schon viele, viele andere Münchnerinnen, Münchner, aber auch, von außerhalb München, die Interesse an diesem Projekt haben, dass sie kommen und einfach sich da auch schon an die Straßen stellen für den Zug der Erinnerung, für diesen Weg der Erinnerung. Dass man einfach da auch die Solidarität zeigt und auch versteht, was wir eigentlich meinen. Also man kann viel tun, auch ohne eine Patenschaft zu haben, eben da zu sein, sich da einfach an diesem Tag auch zu engagieren. Und dann ist es so, dass dieser Weg der Erinnerung, diese 1000 oder fast 1100 Plakatträger werden dann langsam den Weg durch das Braune Viertel. Braune Viertel waren ja früher diese ganzen Ministerien, Verwaltungseinrichtungen der Nationalsozialisten. Da geht man durch, was ich symbolisch auch schon toll finde. Daran merkt man, wir haben trotzdem, die Demokratie hat gesiegt gegen die Diktatur. Man geht dann vorbei am Denkmal auch des Nationalsozialismus, Mahnmal des Nationalsozialismus, Opfer des Nationalsozialismus. Und dann zum Odeonsplatz. Und im Odeonsplatz gibt es dann eine große Veranstaltung mit einer großen Bühne. Da wird eben nochmal das Projekt vorgestellt. Wir zeigen dann Filme, was auch über Tag passiert ist. Wir haben Testimonials von bekannten und nicht bekannten Menschen, die was zu diesem Projekt sagen. Wir haben einige Gespräche auf der Bühne, also zum Beispiel der Oberbürgermeister, die Landtagspräsidentin, unsere Intendantin. Dann aber auch natürlich, wir haben auch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen da, die auch gesagt haben, wir machen sofort mit. Nicht nur Charlotte Knobloch, sondern andere auch. Und dann, was ich ganz toll finde, ist, dass einfach Schülerinnen und Schüler da sind und auch was machen werden auf der Bühne. Ebenso wie unser Chor, wie unser Rundfunkorchester. Also es ist ein ganz bewusst, ich sag's mal, ein buntes Programm. Mhm. Und das Ganze endet dann, und das ist mir ganz wichtig, weil ich immer gesagt habe, Erinnerung, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema auch für die Zukunft. Was ist Erinnerung eigentlich in unserer Gesellschaft? Das darf nicht enden nur mit Erinnerung, sondern wir müssen vor allem sagen, wenn das nicht mehr passieren darf, ist die logische Schlussfolgerung, wir müssen die Demokratie, wie wir sie haben, stärken. Also wir müssen vor allem auch nicht nur sagen, ja, ich bin für die Demokratie, sondern wir müssen uns in einer Demokratie auch engagieren, ob das in Verbänden, in Vereinen sind, in Parteien sind. Nur es kann nicht sein, dass wir nichts tun, weil wenn wir nichts tun, es gibt einen schönen Satz von einem amerikanischen Philosophen, der hat gesagt, die Demokratie braucht Demokraten. Und das möchten wir eigentlich damit. Wir möchten Ihnen dann auch sagen, es ist danach das Grundgesetz entstanden. Das Grundgesetz ist entstanden genau auf den Verbrechen der Nationalsozialisten. Also damals durfte keine Religion offen ausgeübt werden, also haben wir jetzt das Recht auf Religion. Genau. Damals durfte niemand seine Meinung äußern, wir haben jetzt ein Grundrecht auf Meinungsfreiheit etc. etc. Und das wollen wir dann auch optisch dann auch zeigen am Ende.
Pressefreiheit.
Pressefreiheit, genau. Und das wollen wir am Ende dann auch wirklich optisch zeigen. Das heißt, wir haben dann auch Schilder in der gleichen Größe mit den wichtigsten Grundrechtsartikeln, um das einfach auch beides zu haben. Wir haben die Opfer, die uns auch erinnern, wie geht ihr dann damit um? Und wir haben dann diese Schilder, um einfach auch das Signal zu setzen, ran jetzt. Also Demokratie kann Spaß machen, Lust auf Demokratie machen. Und ich finde es ja auch, junge Leute engagieren sich mittlerweile auch schon viel. Punktuell momentan ist mehr aktivistisch, aber es ist auch für die Demokratie. Und da müssen wir mehr tun, weil wir einfach mittlerweile doch, wir können darüber reden, wie wir wollen. Es gibt Parteien, die nennen sich demokratisch, sind es aber nicht. Mhm. Und wenn dann solche Dinge in der Gesellschaft passieren, dass solche Begrifflichkeiten sind wie Remigration, was nichts anderes als Deportation ist, dann sind wir gedanklich wieder in alten Zeiten. Oder wenn ein AfD-Politiker Höcke plötzlich sagt, ich brauche keine Inklusion in den Schulen, was heißt das? Was heißt das? Also
Ausgrenzung.
Was Ausgrenzung. Das heißt, wir grenzen behinderte Menschen, behinderte Kinder wieder aus. Und vor allem, das ist doch dahinter keine Frage, so dieses Gedankengut wie ein gesunder Volkskörper. Ein gesunder Volkskörper darf gar nicht in Verbindung kommen mit schwachen Leben.
Kriegt man gleich Gänsehaut, wenn man diese Terminologie
diese Sätze
wieder hört.
Diese Sätze, die machen mich völlig fertig. Also die belasten mich persönlich sehr. Ich glaube einfach auch, wenn man Kinder hat, wenn man Enkel hat, das belastet mich. Es belastet mich wirklich richtiggehend. Also ich habe manchmal wirklich Schwierigkeiten einzuschlafen, wenn ich sowas höre, wenn jemand so einen O-Ton absondert und wir sehen den dann auch und da muss man einfach was tun. Wir müssen einfach wirklich aktiv werden, wir müssen was tun und diese Gesellschaft
ist... Und zwar alle gemeinsam.
Alle gemeinsam. Wir haben Probleme, natürlich wie jedes andere Land auch, aber wir können es gemeinsam lösen. Und ich finde es einfach toll, wenn man mehr Optimismus verbreitet. Leider ist es oft so, dass wir in Deutschland ein bisschen dazu neigen, ja, Probleme manchmal schon sehr Probleme zu sehen. Und ich glaube, wir müssen wirklich mehr Lust haben. Wir müssen mehr Freude auch im normalen Leben haben. Es kann alles so viel Spaß machen und das fehlt uns ein bisschen.
Und das soll auch ein Tag der gelebten Demokratie werden, dieses gemeinsam Erinnern, ja, bewahren und weitertragen. Und wie geht's nach dem 11. April weiter? Weil du ja gesagt hast, das soll nicht ein Gedenktag werden, wo alles groß aufgeblasen wird und am nächsten Tag geht's weiter im Programm.
Naja, das ist ja so, die Paten nehmen das ja auch mit, sozusagen für sich selber. Das sind ja schon mal Botschafterinnen und Botschafter dafür. Und die ganzen Organisationen, deswegen finde ich es auch toll, dass wir auf dieser Basis dieser ganzen Organisationen, vielen Organisationen sind, die wollen natürlich mit dem Thema sich auch weiter beschäftigen. Wir haben momentan noch das Thema, was machen wir danach mit den Schildern, weil das ist mit 1100 Schildern, wir werden sie sicherlich nicht wegschmeißen, sondern da sind wir momentan dabei, kreative Ideen zu sammeln. Vielleicht gibt es ja Zuhörerinnen und Zuhörer, die eine kreative Idee hat.
Also kann es auch ein Kunstprojekt werden?
Kann ein Kunstprojekt, darüber denken wir momentan auch nach. Aber auf jeden Fall, wir werden damit auch was machen, um immer wieder auch daran an die Personen zu erinnern. Das ganz sicher.
Und es werden noch Paten gesucht?
Es werden noch Paten gesucht. Also es ist jetzt, wie ich vorhin gesagt habe, jetzt der Endspurt. Also dann reingehen und gucken. Also wie gesagt, man soll sich es genau überlegen. Es geht jetzt nicht darum, das ist jetzt schick, so Pate zu sein, sondern es geht wirklich darum, man sollte sich fragen, möchte ich das gerne machen?
So eine Art Verantwortung,
die übernimmt. Verantwortung zu übernehmen auch damit. Und wir merken ja, es sind viele, wie ich finde schon, es sind ungefähr 900 sind jetzt schon vergeben, einfach weil interessanterweise auch Schulen sind hoch interessiert. Also da waren ganze Blöcke, die plötzlich gesagt haben, Schule XY, wir nehmen 20, wir nehmen 30 Patenschaften. Dann haben die wieder die P-Seminare, beschäftigen sich damit. Der Jugendring hier in der Stadt. Die machen sogar Workshops dann auch nochmal zu den Namen, zu den Personen, was ich auch ganz spannend finde.
Sehr kreativ auch. Das ist auch eine ganz andere Herangehensweise als unsere Generation gewohnt ist oder wie man als Journalist gewohnt ist, sondern dass wir vielleicht spielerischer damit umgeht und sagt, was kann man da für ein Projekt machen? Nennt man Platz danach, genau. Macht man ein Theaterstück, genau. Schreibt man ein Buch drüber, macht man einen Film drüber oder die jungen Leute gehen ja mit sozialen Medien ganz anders um. Was kann man drüber machen? Genau. Was Modernes, was Frisches, was ganz anderes, ohne große Betroffenheit.
Klar. Und was wir natürlich gerne möchten, und das wird bestimmt spannend, an dem Tag selber auch, erstmal auch im Vorfeld schon in den Wochen davor, dass diejenigen, die Patenschaften übernehmen, durchaus auch in den sozialen Medien, sich da auch engagieren, auch ihr Opfer und sich selber und ihre Geschichten damit natürlich einzustellen. Und auf der anderen Seite natürlich an dem Tag selber, am 11.04., einfach, dass die Paten oder die Leute drumherum einfach auch, sag mal, Videos drehen, sie dann einstellen. Also, dass wir da wirklich eine Basis haben, also eine Kommunikationsbasis haben, die weit über München hinausgeht. Und das würde ich mir wünschen.
Wäre auch ein schönes Projekt, um es weit über München hinaus zu machen, was natürlich mit einem irrsinnigen Aufwand verbunden war. Und darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Die Rückkehr der Namen, und haben wir schon in der ersten Stunde drüber geredet, Andreas Bönte, wenn man sich dann die Menschen anschaut, die stellvertretend für viele andere sind, diese 1000 Namen, dann erwächst in einem selber dieses Grüß Gott, herzlich willkommen. Mhm. Das ist ganz erstaunlich, als ob sie wirklich. Natürlich sind die Menschen ermordet worden und ihre Familienmitglieder auch. Da sind ja Familien ausgelöscht worden. Da ist ja ein ganzes Leben ausgelöscht worden. Es wird keine Gegenwart und keine Zukunft geben. Aber dass sie einfach sichtbar sind und wieder willkommen sind. Und das ist eigentlich auch, was sich vielleicht die Nazis nicht gedacht haben, dadurch, dass sie so sorgfältig alles katalogisiert haben, haben sie manche Menschen nicht auslöschen können, weil zum Beispiel die ganzen Fotos sind ja von Kennkarten.
Ja. Genau, das haben sie nicht hingekriegt mit ihrer, ich sag mal, in ihrer Bürokratie. Also da sind eine Menge, sag mal, an Resten da. Liegt aber auch daran, dass viele Fotos natürlich auch kommen so aus Konzentrationslagern, aus Haftanstalten, aus Polizeiakten. Und das haben sie irgendwie nicht gründlich vernichtet. Deswegen haben wir Gott sei Dank noch sehr viele Fotos und auch letztlich auch Biografien. Und das finde ich auch toll, wie gesagt, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass es in München so gut recherchiert ist. Mhm. Und für uns war das natürlich eine Frage. Wir haben ja viele Opfergruppen, die letztlich, das sind nicht nur Jüdinnen und Juden, sondern wir haben Sinti und Roma, wir haben Homosexuelle, wir haben Zeugen Jehovas, wir haben auch Opfer aus den Kirchen. Und vor allem dann auch die große Zahl an Euthanasieopfern, wie wir das hinkriegen, dass wir sie alle in diesen 1000 oder 1100 Namen drin haben. Und das haben wir wirklich, glaube ich, toll hingekriegt mit den Expertinnen und Experten vom Public History in der Landeshauptstadt München, dass wir da einfach auch so einen Schlüssel gefunden haben, dass alle berücksichtigt sind. Und diese Gruppen, die Nachfolge sozusagen, die sogenannten Opfergruppen, sind auch alle mit dabei. Sie tragen auch dieses Projekt mit. Und wir machen am 20. März für alle Patinnen und Paten gibt es eine Veranstaltung im Münchner Volkstheater. Und da werden wir nochmal dieses Projekt nochmal vorstellen. Wir werden die noch Filme zeigen dazu. Sind die ganzen Opfergruppen sind auch da mit Vertreterinnen und Vertretern, die auch nochmal erklären, die Fragen natürlich auch beantworten. Wir haben dann auch nochmal Musik, wir haben Kultur. Und wir machen auch nochmal den Link in die heutige Zeit, in die Demokratie, dass jede Patin, jeder Paten, wenn er möchte, da nochmal wirklich einen guten Input kriegt, um zu wissen, was damals passiert ist, auch mit der Person, für die sie die Patenschaft übernehmen.
Wobei das dann auch schön ist, dass die Patinnen und Paten dann auch eine Gemeinschaft bilden.
Unbedingt.
Dann entsteht das, wo keine Familien mehr sind, wie eine einzige große Familie.
Und wir haben ja auch einige Fälle, was heißt nicht Fälle, aber einige Paare, die ganz interessant sind, sind zum Teil Nachfahren sogar von Opfern, die selber die Tafeln tragen von ihren Vorfahren. Also wir haben einen amerikanischen Mann, der dann auch eben von einem Vorfahren, der kommt extra aus den USA und trägt dann auch ein Plakat oder gerade auch bei den Euthanasieopfern. Es gibt ja erst seit ein paar Jahren diese Familien, die danach mal angefangen haben zu recherchieren, weil das ja alles ein Tabuthema war, weil natürlich die ermordeten Euthanasieopfer waren natürlich Menschen, die eine geistige Behinderung, eine körperliche Behinderung gehabt haben, da hat man danach einfach gar nicht mehr drüber geredet. Und diese Angehörigenverbände, die jetzt da sind, die tragen eben auch einige tragen die die Tafeln dann von Tanten, von Großtanten, Onkeln und so weiter.
Das die in der Familie oft nicht erwähnt worden sind.
Genau, diese waren weg.
Die wurden ja dann auch umgebracht. Es war eh damals schon ein Stigma, wenn man ein behindertes Kind gehabt hat, auf dem Land oder in der Stadt oder wo auch immer. Und dann noch das Stigma, dass es umgebracht worden ist. Über Euthanasie hat man ja lange nicht gesprochen. Dieses willkürliche Ermorden.
Genau, und das ist natürlich, finde ich, ein ganz toller Prozess, weil sie damit nicht nur erinnern, sondern damit auch wirklich Stellung beziehen, als eigene Familie, wir stehen dazu, dass wir eben auch eine Angehörige gehabt haben, die eine geistige Krankheit gehabt hat und wir finden es furchtbar, dass sie ermordet worden ist. Ich finde das wahnsinnig bewegend. Ich war bei einer Veranstaltung in Haar draußen, das ist heute dieses große Bezirkskrankenhaus und das war früher ja diese Stätte, das war früher so eine Heil- und Pflegestätte während der Nazizeit. Da sind allein über 2000 Menschen sind dort ermordet worden vor Ort schon. Und da waren eben jetzt diese Angehörigen da und da wurde auch ein Film gezeigt. Es war für mich wahnsinnig bewegend, weil ich gemerkt habe, wie aufgewühlt sie eigentlich alle noch sind.
Weil da ist ein Familienmitglied, das zu uns gehört hat und das verschwunden ist. Genau. Und wir wissen jetzt, wie es verschwunden ist und jetzt bekommen diese Familienmitglieder ein Denkmal gesetzt, dass sie einfach nicht vergessen werden.
Und zum Teil, was natürlich auch sehr bewegend ist, dass diese Familien dann plötzlich auch Fotos zu den Opfern in ihren Familien hatten, weil oft sind ja auch in den Familien die Fotos auch alle weggeworfen worden. Mhm. Oft war es ja auch so, dass in manchen Familien, bei denen die Kinder ermordet worden sind, zum Teil gesagt haben, die Nazis haben recht, das ist auch selbst unsere Tochter und unser Sohn ist unwertes Leben und haben das dann ganz abgehakt. Und das ploppte dann natürlich irgendwann wieder hoch. Und jetzt bekommen durch Recherchen natürlich, die auch Historiker da machen, aber auch das Bezirkskrankenhaus selber sind da sehr engagiert, bekommen die Opfer plötzlich wieder ein Gesicht. Mhm. Das sind so viel bewegende Geschichten. Die Rückkehr der Namen und aber auch zum Teil sogar die Rückkehr der Gesichter. Mhm. Aber plötzlich sind dann so Schicksale da, die bis in die heutige Zeit einfach hineinwirken. Und das finde ich, ich finde das sehr spannend. Also ich merke das momentan immer mehr, ich bin so emotionalisiert auch immer mehr eigentlich durch dieses Thema, je älter ich werde, dass ich zum Teil einfach auch so fiktionale Programme über die NS-Zeit oder auch schwierige Dokumentation kaum ertrage, weil ich mich, glaube ich, viel zu viel in den letzten Jahren identifiziert habe mit einzelnen Opfern und einfach auch viele, viele Zeitzeugeninterviews gemacht habe. Wir hatten sehr bewegende Zeitzeugeninterviews auch in Israel gemacht und wenn man das dann alles hört, oder ich hatte eine Dokumentation gemacht über den Eichmann-Prozess und wenn man sich diese 190 Tage, Verhandlungstage waren da und diese Zeitzeugen, damals waren ja erst 30, vielleicht auch knapp drüber, die das erste Mal überhaupt darüber berichtet haben und ich werde es nie vergessen, wie eine Frau berichtet hat vor dem Richter und die gesagt hat, dann stand ich da an diesem Graben und dann stand der SS-Mann da und fragte mich, wen soll ich als erstes erschießen, dich oder dein Kind? Und dann ist das Kind als erstes erschossen worden. Das heißt, sie hat das selber mitgekriegt, ist dann auch auf sie geschossen worden, sie hat aber überlebt. Und sie sagte halt auch, es ist das Schlimmste eigentlich, was ihr passieren konnte, ist, dass sie überlebt hat. Mhm. Und das sind solche Sachen. Ich war in der Zeit, als ich mir diese Tage angeschaut habe, man kann den ganzen Prozess im Internet sich anschauen, ich war wie im Tunnel. Also meine Frau hat gesagt, wenn ich bei dir vorbeigekommen, ich habe mit dir geredet, du hast es gar nicht wahrgenommen, dass ich da war. Weil das war...
Du hast in einem Paralleluniversum gelebt.
Ja, aber ganz schlimm,
Aber ich finde auch, dass man das tragen und ertragen soll, an was die anderen im Großen ertragen haben. Dann können wir, unsere Generation oder jetzt die Gesellschaft, nennen wir uns einfach die Gesellschaft, können das tragen und ertragen und weitertragen, dass man eben dieses nie wieder und es ist einfach vieles unter nicht gesagt worden und nicht gemacht worden und eigentlich kann man schon stolz drauf sein, wenn man so hört, wie viele junge Leute sich jetzt engagieren bei eurem Projekt oder wenn wir schon vom Bayerischen Rundfunk sprechen, bei unserem Projekt und unsere Hörer gehört ja maßgeblich dazu, sich mit zu engagieren und sind ja unsere Hörer und Zuschauer, also es ist unser aller Projekt und ich finde es großartig, dass junge Menschen dabei sind. Absolut. Für die ist es ja Geschichte, für uns ist es so noch so ein Nachklang für unsere Generation, was unsere Eltern erlebt haben, egal auf welcher Seite. Und für junge Leute ist es jetzt Geschichte und wie die mit Geschichte umgehen und dort in einer Demokratie vieles machen können, finde ich eigentlich tröstlich.
Ich finde es wirklich faszinierend, weil ich finde auch, man merkt ja auch, dass immer mehr Jugendliche zum Beispiel Freiwilligendienst machen in KZ-Gedenkstätten. Also in Auschwitz habe ich auch mehrere da gesehen, auch gesprochen. Also deutsche Jugendliche, die da den Dienst gemacht haben und die sich ganz bewusst dieser Geschichte auch ausgesetzt haben. Nein, in der Jugend sind wahnsinnig viele dabei, die wirklich sich wirklich engagieren, die auch wirklich was tun. Und ich finde es auch deswegen auch gut, dass wir also vom Bayerischen Rundfunk gerade bewusst auch dieses Projekt machen, auch in einem Jahr, wo wir 75 Jahre alt werden, dass wir also nicht nur uns feiern, sondern auch ganz bewusst so ein Projekt mit dabei haben, weil wir einfach auch wissen, dass wir auch als öffentlich-rechtliche Rundfunk auch eine gewisse Verantwortung haben und auch ein Teil der Demokratie sind. Also das ist mir wahnsinnig wichtig, deswegen bin ich so unfassbar dankbar, auch diesem, meinem Sender, dieses bewusste Eintreten, wir sind ein Teil der Gesellschaft, wir sind ein Teil der Demokratie. Man darf ja nicht vergessen, hier, da wo wir sind, ein paar Stockwerke tiefer, gab es mal, als der Bayerische Rundfunk von den Nazis übernommen worden ist, eine Rede auch von Goebbels. Und damit war der Bayerische Rundfunk eben nicht mehr ein öffentlicher Rundfunk, sondern er war dann plötzlich ein Nazisender. Und das dürfen wir nicht vergessen, also dass das bei uns auch passiert ist. Und ich finde es toll, dass wir das aufarbeiten und dass wir jetzt eben diesen Aspekt oder diesen Akzent setzen.
Ist ja auch ein Vermächtnis, dass dann 1949 zur Gründung des Bayerischen Rundfunks wir von der Militärregierung sozusagen, der Bayerische Rundfunk, die Verantwortung bekommen hat. So, jetzt dürft ihr das selber machen. Ja, klar. Und das sollten wir machen dürfen, weitertragen dürfen.
Ja, klar.
Und das ist auch eine Verantwortung, solche Projekte zum Beispiel, hinter solchen Projekten zu stehen, solche Projekte zu initiieren und auch gemeinsam zu machen. Viele Filme sind eben auf dieser Seite. Wir unterhalten uns gerade auch schon während der Musik drüber. Andreas Bönte bei mir zu Gast. Es sind so viele Porträts und so viele Geschichten, die erzählt werden. Wie schwer war es überhaupt, eine Auswahl zu treffen bei diesen 1000 Personen, die stellvertretend für die anderen ermordeten Juden sind und auch bei diesen Filmbeiträgen und Filmreportagen? Weil ihr habt ja viel gesammelt, viel gemacht, aber das Ganze dann zu komprimieren und zu einem Gesamtprojekt zu machen, kann ich mir auch schwierig vorstellen.
Also was die Namen angeht, die Auswahl der Opfer, da muss ich sagen, da hatte vor allem die Landeshauptstadt München den Hut auf, weil sie einfach auch Hüterin dieser ganzen Biografien ist. Und da haben wir uns aber vorher darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, also die verschiedenen Opfergruppen, dass wir sie berücksichtigen, dann aber auch die verschiedenen Altersgruppen, Geschlechter, dass wir im Prinzip da überall einen Ausgleich haben, dass wir dann einen Schlüssel finden, der dann auch irgendwo diskussionssicher ist. Und das ist uns, glaube ich, hervorragend gelungen. Und was bei uns auf der Webseite angeht, das ist immer schwierig. Wir haben natürlich viele, viele Sachen bei uns im Archiv. Aber gerade Zeitzeugeninterviews haben wir in den letzten 10 Jahren sehr viele neu gemacht. Die sind natürlich dann auch drauf. Und was wir immer gesucht haben und wir produzieren zum Teil auch neu, jetzt auch für dieses Projekt, die historischen Zusammenhänge dann einfach nochmal zu erklären. Also auch die Opfergruppen, dass wir Filme nochmal zu den Opfergruppen machen. Was sind das für Gruppen gewesen? Warum hat man sie verfolgt? Was ist mit ihnen geschehen? Und dann eben auch die historische Einordnung. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, und das ist mir immer ganz wichtig, dass wir uns nicht immer nur konzentrieren auf den Endpunkt des Holocaust, der Shoah, also sprich Auschwitz, Treblinka etc., sondern dass wir schauen, was ist eigentlich zu Beginn passiert. Man muss ja immer wieder sagen, die NSDAP ist ja durch einen demokratischen Prozess an die Macht gekommen. Das vergessen die meisten. Und dann muss man sagen, die ersten Jahre waren davon gekennzeichnet, in ganz kleinen, aber deutlichen Schritten eben diese ganzen Gruppen zu entrechten.
Das ist eben diese Willkür gewesen.
Diese totale Willkür. Sie durften dann irgendwie keine Berufe mehr ausüben. Sie durften nicht in die Schule gehen. Sie durften nicht mehr Freunde haben. Sport machen. Also für mich ist immer
ins
eines
Theater
der...
Theater gehen, die ganzen Alltagsgeschichten.
Theater gehen, alles nicht mehr. Sie durften dann nicht mehr in den U-Bahn sitzen, in den Trambahn sitzen. All diese Dinge. Also es gibt hier ein Schicksal, finde ich, das ist der Julius Spanier, der später dann auch hier in der jüdischen Gemeinde in München nach dem Krieg dann sehr aktiv war. Der war einer der ersten Kinderärzte in Deutschland. Also der war wirklich wegweisend, was Kindermedizin anging. Übrigens nicht nur für Juden, sondern für alle. Der hat immer gesagt, ich bin für alle da. Und der hat so viel getan für diese Gesellschaft. Und dann hat man den wirklich in Rechte, der durfte dann nicht mehr im Krankenhaus arbeiten, hatte dann noch eine Praxis zu Hause gehabt, aber durfte nur noch Jüdinnen und Juden durfte er behandeln. Dann durfte er das auch nicht mehr. Dann wurde er zum Pfleger degradiert. Dann durfte er pflegen sozusagen, aber dann auch nur jüdische Patienten. Und dann hat man ihn eben dann in die Lager geschickt. Also wie man einen Menschen so platt machen kann. Mhm. Also wie man jemanden so entrechten und entehren kann. Und dann kommt so ein Mensch wieder zurück aus dem Lager und kommt dann nach München und fängt wieder an, hier Kindermedizin aufzubauen, eben für alle. Und das ist für mich so ein Schicksal, bei dem ich sage, Wahnsinn. Also das sind für mich Menschen, wo ich einfach sagen kann, da müssten Denkmäler stehen für solche Menschen. Die das finde ich großartig, ja.
Und das sind Menschen, von denen man vorher einfach nichts gehört hat, die wir jetzt alle wieder entdecken können.
Genau, ganz genau.
Und die ein Teil einfach des ganz normalen Lebens waren und auf einmal verschwunden sind. Aber das war, wie du auch gerade gesagt hast, dieser langsame Prozess. Genau. Dieser Ausdruck ist auch auf der Website, dieses Entmenschlichen. Die Würde zu nehmen, ein das normale soziale Leben zu nehmen, den Beruf zu nehmen, sie herabzusetzen, öffentlich zu demütigen, zu entwürdigen. Da sind wir noch gar nicht bei Folter und Haft und KZ, sondern wie man aus dem Alltag verschwindet.
Und das kann man jungen Menschen wirklich gut klar machen, weil ich sage denen dann auch immer, wenn ich mit jungen Menschen rede, ihr müsst euch einfach euer Leben heute mal vorstellen. Mhm. Also ich meine, es würde euch dann plötzlich verboten, beispielsweise ein Smartphone zu haben. Das dürftet ihr hundertprozentig nicht mehr haben. Ihr dürftet auch nicht mehr einfach so mit jedem telefonieren. Ihr müsstet eure Freundschaften abgeben, wenn sie eben, ich sage jetzt mal in dem Fall, nicht jüdische Freunde haben, wären sie weg. Ihr dürftet auch nicht immer in die Schule gehen. Also im Prinzip dürftet ihr euch auch nicht mehr bewegen außerhalb der Stadt. Ihr dürft auch nicht mehr reisen. Und dann stehen sie alle da und sagen, das gibt's doch nicht. Ich habe gesagt, genau das war so. Genau so war das, die totale Entrechtung und Entmenschlichung und was das mit Menschen macht. Und da macht es bei denen meistens Klick und dann sagen die, um Gottes Willen, da müssen wir was tun.
Wie lange, Andreas Bönte, hast du mit deinem Team gebraucht, um dieses ganze Projekt auf die Beine zu stellen? Es ist ja eine unglaubliche Recherche, obwohl es ja wirklich ein Lebensthema ist, das dich in deinem journalistischen Leben schon immer begleitet hat und du viel darüber weißt und auch dein Team. Aber sowas auf die Beine zu stellen, ist auch im Internetauftritt auch nicht einfach. Das ist ja ein Riesending. Wie lange habt ihr ungefähr dafür gebraucht? Naja, Jahre.
Jahre nicht. Also Jahre ist es bei mir im Kopf gewesen. Mhm. Also wir sind jetzt seit ungefähr einem Jahr sind wir dran. Und man muss sagen, ich bin einfach dankbar für dieses unglaublich engagierte Team, also bei uns im BR, aber genauso das engagierte Team bei der Stadt München, die auch sehr gut zusammenarbeiten. Und da sind gar nicht so viele Köpfe. Ich glaube, in so einem Projekt ist es immer wichtig, ein Kernteam zu haben, was dann auch funktioniert. Und jetzt kommen dann immer natürlich, je näher wir an den Tag kommen, kommen natürlich mehr dazu, die dann auch noch organisatorische Tätigkeiten machen sollten oder wenn die Plakate ausgegeben werden. Also ja, man muss ungefähr sagen, bei so einem Projekt 1 bis 1,5 Jahre braucht man sicherlich an Vorbereitungszeit.
Ist eigentlich für das, was jetzt entstanden ist, gar nicht mal so viel. Ich habe auch gemerkt, man nennt es ja immer so schön die Verweildauer, weil als ich auf der Website gestern war, bin ich sehr lange drauf geblieben, weil das eine führt zum anderen, dann interessiert einem der nächste Film, dann schaut man wieder auf die Karte, wer wo gelebt hat. Es ist sehr gut gemacht, man wird sehr gut durchgeleitet, aber ich will nicht sagen, dass ich sehr betroffen war danach, aber sehr berührt und lag auch lange wach. Und du hast dich jetzt lang damit beschäftigt und dein Team, und hast auch gesagt, du hast manchmal so richtig so einen Tunnelblick bekommen und warst so in der Geschichte drin. Kannst du dir vorstellen, dass du da überhaupt mal wieder rauskommst? Weil das macht ja auch mal was mit einem, das ist ja dann kein berufliches Projekt, wo du nach 8 Stunden sagst, so Feierabend, ich lege jetzt einen Griffel hin. Also macht man mittlerweile nicht mehr, ich lege die Maus beiseite und fahre den Computer rum. Das trägt man schon lange in sich und mit sich rum und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben.
Klar, ich meine, dieses Thema trägt mich eigentlich schon fast ein ganzes Leben immer wieder, dass ich mit diesem Thema immer wieder dann in Verbindung komme. Aber ich glaube, wichtig ist auch in solchen Zeiten, wenn wir intensiv an diesem Projekt dabei sind, dass man natürlich auch was anderes macht. Ja, also dass man nicht nur dieses Projekt macht, sondern dass man auch ganz normal im Privatleben ein Privatleben weiterführt. Ich glaube, das Schlimmste ist, natürlich rede ich auch mit meiner Frau oder meinen Kindern über dieses Projekt. Aber um Gottes Willen, das darf jetzt nicht alles einnehmen, sondern das muss ein ganz normales Leben auch weitergehen. Weil sonst hätte man auch nicht mehr die Kraft, also diese Kraft, immer wieder auf dieses Thema zu kommen, braucht auch immer wieder Phasen, wo man wieder durchschnaufen kann. Ich glaube, das geht allen so, die mit diesen schwierigeren Themen irgendwie in Verbindung stehen. Man muss immer wieder so Phasen haben, in denen man auch mal wirklich sich des Lebens erfreut. Das ist ja das Schöne dran. Also ich meine, wir haben ein wirklich ein tolles Leben. Und wir haben ein Leben, ohne dass wir in einer Diktatur leben. Und das muss man genießen. Das kann man aber umso mehr genießen, wenn man sich das anschaut und wenn man weiß, was eigentlich damals passiert ist. Mir ging das immer so, ich habe ja früher viel auch in Israel gearbeitet und gerade auch während dieser Intifada-Zeiten. Und das ist einfach Wahnsinn, weil wenn du da gesessen bist, also zum Teil waren ja Anschläge damals auf Busse, Anschläge auf Supermärkte, all diese Dinge und viele sind dann auch gar nicht mehr rausgegangen. Und dann kommst du zurück, sitzt in München in einem Café und denkst dir, ich muss mir keine Gedanken machen.
Ich habe keine Angst.
Ich habe keine Angst. Ich habe nicht ständig Krieg. Ich habe nicht die ganze Zeit sozusagen Waffen vor Augen. Es ist einfach ein tolles Leben, was wir hier führen. Ich glaube, das ist immer diesen Maßstab. Also wenn man mal was anderes sieht, was schwieriger ist und dann kann ich immer schätzen, was ich hier habe. Und das ist so wertvoll.
Und es gibt dann, glaube ich, auch die Kraft und die Inspiration, so große Projekte anzugehen. Das ist zwar jetzt dein Beruf, aber es ist schon sehr viel Herzblut dabei, sich mit diesem großen Thema zu beschäftigen, der Erinnerung, der Rückkehr der Namen, der Namen, die Erinnerung an Menschen, die umgebracht worden sind.
Ja, auf jeden Fall. Also das beschäftigt mich eigentlich seit meinem 13. Lebensjahr. Das waren damals 72 die Olympischen Spiele in München und ich war damals mit meinem Onkel bei einer Sportveranstaltung und da bin ich mehr oder weniger fast Augenzeuge, nicht fast, sondern ich habe einfach gesehen, da standen viele Leute am Zaun und dann warst du Augenzeuge dessen, was damals passiert ist, eben der palästinensische Anschlag gegen die israelische Nationalmannschaft. Und da bin ich sehr verstört, wie meine Eltern auch sind, sehr verstört nach Hause gekommen. Fand es ganz furchtbar, weil alle haben ja geglaubt, diese Befreiung hat stattgefunden. Und am nächsten Tag mache ich das Radio an und es war nur klassische Musik auf allen Kanälen des Bayerischen Rundfunks, bis ich dann begriffen habe, es scheint offenbar was Furchtbares passiert zu sein. Und da habe ich damals dann angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, warum gibt es da die eine Gruppe der Palästinenser gegen die Israelis, was ist da eigentlich los? Also was ist das für ein Konflikt? Was steckt dahinter? Und da habe ich dann angefangen, eigentlich viel zu lesen und mich dazu mit beschäftigen.
Wem konntest du Fragen stellen? In unserer Jugend, als wir 13 waren, gab es ja kein Internet. Da gab es ein paar Geschichtsbücher mit Schwarz-Weiß-Bildern.
Genau. Also in der Familie konnte ich niemandem die Frage stellen, weil der Nahostkonflikt, da konnte mir auch keiner was beantworten. Mhm. Selbst die Lehrer waren da völlig überfordert. Sondern da war das so, das habe ich mir dann wirklich durch Büchereien so nach und nach angeeignet. Also eigentlich nur Eigenrecherche. Oder ich habe damals, was ich viele, viele Jahre gemacht habe zum Leidwesen immer der Familien, ich habe einfach wie so ein Zeitungsarchiv gehabt. Alles, was da war, habe ich rausgeschnitten und habe das irgendwie abgeheftet. Und es waren nachher einfach wahnsinnig viele Orte, Zeitungsstapel. Aber ich wollte das einfach haben. Ich wollte irgendwie das Wissen auch haben. Und das Internet ist natürlich heute grandios, weil ich meine, ich kriege dieses Wissen einfach auf den Klick.
Auf den Klick. Aber damals ist dann wahrscheinlich schon deine berufliche Laufbahn, ohne es zu planen, hat begonnen, mit Recherche überhaupt recherchieren zu können als 13-Jähriger. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich als Provinzkind da anfange. Ja, aber Bücherei gab es nicht, Bibliothek gab es nicht.
Also bei uns gab es, ich bin ja im Landkreis Ebersberg aufgewachsen, es gab schon eine Gemeindebücherei, also die gab es schon und die hat mir auch sehr geholfen damals. Das hat mich immer interessiert. Ich bin einfach ein furchtbar neugieriger Mensch. Also bei mir gab es immer zwei Berufswünsche, also entweder Journalist oder Medizin. Aber wenn ich Medizin hätte studieren wollen, hätte ich eigentlich alle Aktivitäten neben der Schule irgendwann einstellen müssen, um einfach eine gute Note zu haben. Das war es mir letztlich nicht wert. Ich habe damals Schülerzeitung gemacht, habe schon damals schon für den Münchner Merkur im Lokalteil geschrieben. Das war es mir dann nicht wert. Also ich habe dann wirklich ein mittelmäßiges Abitur hingelegt, aber dafür habe ich mich unfassbar viel engagiert und war da schon eigentlich voll als Journalist eigentlich schon dabei. Und da bin ich auch dankbar, dass meine Eltern mich da auch immer unterstützt haben. Also ich habe ein Fotolabor gehabt, ich war fotografierender Journalist. Mit Dunkelkammer. Und das war natürlich toll. Der Merkur war dankbar. Im lokalen Bereich gab es eigentlich immer nur einen einzigen Fotografen, der die ganze Nacht da unterwegs war. Und ich habe selber fotografiert, meine Geschichten bebildert. Man hat vergleichsweise viel Geld verdient mit Fotos, die man selber gemacht hat. Und so ging das eigentlich los. Ja.
Als rasender Reporter.
Ich wollte eigentlich auch nie weg von der Zeitung. Aber ich habe ab 82 habe ich einen Job neben der Uni gehabt, und zwar an der Bundeswehrhochschule im Lehrstuhl vom Professor Michael Wolfsohn. Und der hat immer zu mir, und da wollte ich erstmal Wissenschaftler werden, weil ich war dann so drin, Politikwissenschaft letztlich auch forschen. Und da hat er mir immer gesagt, sieh, das macht keinen Sinn, die Lehrstuhlinhaber sind alle so jung, da warten sie ja ewig. Und dann hat er mich einfach, was ich ihm heute noch dankbar bin, angemeldet für eine Ausbildung beim ZDF. Beim Heute-Journal, weil der gesagt hat, das könnte für sie ein Sprung sein. Und dann war ich einige Monate dann beim Heute-Journal. Die wollten mich eigentlich dann da behalten. Wenn ich da geblieben wäre, hätte ich mein Studium bestimmt nicht beendet. bin wieder zurückgegangen nach München, habe mein Studium beendet. Und dann suchte der Bayerische Rundfunk plötzlich Leute für die Stadtrundschau. Das war damals ein Programm im Kabel. Das heißt, wir haben Stadtnachrichten gemacht. Und so bin ich dann reingerutscht. Also von Kaninchenzüchtervereinen, Vespa-Wettrekorden.
Lernt man alles von Tropfenernte in der Holledei. Holledei als Reporter lernt man viel. Aber Sie haben in dem Professor Michael Wolfson, der jetzt auch in vielen Diskussionsrunden ist, zum Thema Antisemitismus, haben Sie ja viel gelernt und er war so eine Art Mentor. Und das ist ja, glaube ich, auch was, jetzt sieht man es auch immer schon wieder, das ist ja, glaube ich, was du auch jungen Kollegen und eben auch diesen Schülern in ihren Projekten mitgeben willst, ein Mentor zu sein, Leute zu inspirieren, demokratisch zu denken und zu handeln. Und das ist, glaube ich, etwas Schönes, aber auch eine große Verantwortung.
Absolut. Also ich fand es damals immer bei Michael Wolfson so toll, weil er mir sehr früh diese Botschaft auch mitgegeben hat. Es müssen alle verstehen, Juden sind normale Menschen. Wir haben gute Menschen, schlechte Menschen, wir haben Verbrecher, wir haben gute Menschen, wir haben alles. Wir sind ganz normale Menschen. Wir sind keine moralische Instanz. Und er hat auch immer gesagt, haben Sie keine Angst davor, uns auch mal was ins Gesicht zu sagen. Ja, und da habe ich wirklich wahnsinnig viel daraus gelernt, weil ich da gelernt habe, so ganz normal damit umzugehen, mit diesem Thema
Judentum. Ohne um diese Begrifflichkeiten rumzueiern.
Das war ja damals furchtbar in den 80er Jahren. Damals, ich meine, keiner hat eigentlich das Wort Jude in den Mund nehmen wollen. Also auch als sie beim Bayerischen Rundfunk angefangen hatte, war ich dann sofort plötzlich der Spezialist für jüdische Fragen, weil sich keiner dran getraut hat, weil alle haben Angst gehabt, ich mache vielleicht einen Fehler. Ja, verständlicherweise, dass man mit dieser Vergangenheit und so. Und da bin ich ihm heute sehr, sehr dankbar. Ich bin mit ihm heute wirklich gut befreundet, nach wie vor. Also der mir immer auch beigebracht hat und immer wieder gesagt hat, sei mutig. Sag auch mal eine Meinung, die vielleicht nicht populär ist. Und das macht er ja auch bis zum heutigen Tage. Also da habe ich viel gelernt. Und das ist das, was ich natürlich auch weitergeben möchte und glaube ich auch an Kollegen hier im Hause, die ich so in der Ausbildung gehabt habe, auch weitergegeben habe. Also seid mutig und lasst euch jetzt nicht einschüchtern von allen möglichen Dingen. Und vor allem wichtig ist, sagt die Wahrheit. Das ist das Entscheidende.
Und das dürfen wir in einer Demokratie ja tun. Ist ja auch ein hohes Gut. Die Rückkehr der Namen ist ein Projekt des Bayerischen Rundfunks und der Landeshauptstadt München. Bei uns auf der BR-Seite gut verlinkt, ist einfach zu finden. Andreas Bönte, was wünschst du dir denn für dieses Projekt?
Ich wünsche mir eigentlich bin ich sehr gespannt auf den 11. April, wenn dann der Tag der Veranstaltung ist. Und ich wünsche mir einfach, dass sehr viele Menschen an diesem Projekt teilnehmen. Also nicht nur als Pate, sondern wirklich dann da sein. Und dass wir damit auch eine Solidarität zeigen für die Opfer, die damals ihr Leben gelassen haben, die man fast vergessen hat, dass man da ist und damit aber auch ein Signal setzt, ja, wir wissen, was damals passiert ist und ja, wir wollen diese Demokratie stützen, die eigentlich auf dem Boden, auf dem furchtbaren Schrecken entstanden ist, stützen und einfach für diese Demokratie auch kämpfen, weil sie es ist wahnsinnig wichtig. Also es ist eine so schöne Staatsform, die wir eigentlich haben. Und das würde ich mir wünschen eigentlich. Und vor allem, dass ganz, ganz viele junge Menschen dabei sind. Also wir hier, das nervt mich manchmal bei manchen Veranstaltungen zum Thema Holocaust, Drittes Reich hier in München. Das sind eigentlich immer so, da bin ich manchmal noch der Jüngere. Und wir sagen alles schön, dass du da bist und toll. Wir ehren uns gegenseitig. Der eine kriegt einen Preis vom einen, der andere vom anderen. Alles großartig, nur das bringt uns nicht weiter. Das bringt uns nur weiter, wenn wir die jungen Leute ansprechen. Die müssen es weitertragen. Uns muss man jetzt nicht mehr davon überzeugen.
Und die spricht das Projekt Die Rückkehr der Namen an. Andreas Bönte war bei mir zu Gast vom Bayerischen Fernsehen, der Ideengeber ist, Initiator und das ganze Projekt betreut. Danke, dass du hier zum Ratsch warst.
Vielen Dank, sehr gerne.
Viel Erfolg für das ganze Projekt und Shalom.
Dankeschön, danke.